irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich dann einfach gemerkt habe, überall, wo ich hinkam, da waren irgendwie keine Frauenzeiten. Und dann bin ich die halt gelaufen. Und dann habe ich irgendwann natürlich auch gemerkt, okay, krass, da schaffe ich ja relativ viele zu sammeln. Und vielleicht hat es dann auch so ein bisschen diesen Sammeltrieb in mir geweckt.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Mein Name ist Juliane und normalerweise kennt ihr mich vom Feuilleton-Format, vom Laufen. Als ich heute in der Redaktion gehört habe, worum es gehen soll, habe ich gesagt, ich mache das, nämlich um FKTs, um Fastest Known Times und um eine Frau, die die drittmeisten FKTs weltweit hält. Ich würde sagen, sie gehört nicht zur sogenannten Trail-Elite, macht aber offenbar was sehr Außergewöhnliches und das macht es sehr spannend. Mir gegenüber sitzt Carina Mackinger. Hi.
Hallo.
Carina, FKTs, kannst du mal erklären, was das eigentlich ist?
Ja, klar, gerne. FKTs ist quasi eine Website, auf die jeder zugreifen kann und für alle offen steht. Und das sind, ich habe gestern geschaut, über 7000 gelistete Routen, die es schon so hochgeladen gibt mit GPS-Track. Und dann kann man auf jeder einzelnen sehen, wer aktuell den schnellsten Rekord hat und auch die Historie. Also man sieht quasi den Verlauf, wer jemals die schnellste Zeit gesetzt hat. Und das Ganze sieht man einmal für Männer, für Frauen, für Non-Binary und Mixed Gender. Genau.
Kann man sagen, das sind so inoffizielle Weltrekorde in der Wildnis?
Weltrekord klingt ein bisschen krass, würde ich sagen. Es ist halt die fastest known time. Also es kann natürlich sein, dass irgendwann jemand das schon mal schneller gemacht hat. Aber soweit es bekannt ist und soweit es jemand in die Seite einreicht, ist es da dann gelistet.
Da steigen wir gleich noch konkreter ein. Aber vorher würden wir dich natürlich noch gerne besser kennenlernen. Ich würde eine Frage klauen in doppelter Hinsicht, um jemanden besser kennenzulernen. Dylan Bowman fragt immer im Freetail-Podcast und Christian hat es auch schon mal im Alleslaufer-Podcast gefragt, what makes you you?
Das ist echt eine interessante Frage. Läuferisch würde ich sagen, bin ich so eine typische Mid-Pack-Runnerin, würde ich mich bezeichnen. Ich laufe ab und zu auch ganz gerne mal Wettkämpfe, aber ich glaube, mein Herz schlägt tatsächlich für FKTs. Ich würde sagen, ich komme auch eher so ein bisschen vom Bergsport. Also mich motiviert auch mehr so das Draußensein, Touren machen, neue Abenteuer erleben, mehr als strukturiertes Training und so die absolute Performance für Wettkämpfe. Und ich denke, deswegen habe ich mich so ein bisschen auch auf FKTs spezialisiert oder macht mir das auch am meisten Spaß. Und ich denke, wenn man so über mich spricht oder meine Freunde, dann bin ich wahrscheinlich eher jemand, der läuferisch gerne mit einer Community läuft, mit Freunden läuft, auch sehr viele Freundschaften über den Trailsport geschlossen hat. Und hauptsächlich so der Spaß im Vordergrund steht.
Mhm. Das klingt sehr sympathisch und spannend. Und bei FKTs muss ich immer gleich an so ganz lange Dinger denken. Also Appalachian Trail, irgendwie 3500 Kilometer lang. Das Video von oder über Tara Dauer. Und dabei gibt es ja auch ganz, ganz kurze Strecken. Ich habe mal geschaut, deine letzte FKT ist gerade mal eine Woche her. Mhm. Hast du eigentlich noch einen Jetlag?
geht mittlerweile wieder. aber ja, den hatte ich tatsächlich auf eine Dienstreise gesetzt. Ein bisschen neben nebenbei, einfach weil ich gesehen hatte, tatsächlich ist es noch überhaupt keine Frau gelaufen. Da ging es um die Route im Central Park in New York. Und da gibt es sehr bekannte Routen einfach durch den Park. Und eine Variante davon hat jemand aufgemacht, dass man die eine Route so häufig, wie es geht, zwischen den offiziellen Öffnungszeiten des Parks läuft. Und da gibt es auch schon einige Männerzeiten. Und ich mache das immer, wenn ich auf Dienstreisen gehe, dass ich mal gucke, was so für FKTs in der Umgebung sind. Und da habe ich gesehen, wow, auf dieser doch ikonischen Runde im Central Park war noch nie eine Frau. Also das wäre jetzt auch wahrscheinlich wirklich so eine fastest known time, wo ich stark davon ausgehe, dass die schon mal jemand schneller als ich gelaufen bin. Aber ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe im Internet nichts dazu gefunden. Auch auf Strava habe ich jetzt nichts gefunden. Deswegen dachte ich, gut, dann reiche ich die mal ein und hoffe vielleicht eine andere Frau inspirieren zu können, da vielleicht es ein bisschen ernster zu nehmen als ich. Ich hatte nicht so viel Zeit, ich musste das vor der Arbeit machen, da vielleicht wirklich mal zu sagen, ich guck mal, um einen Ultra draus zu machen und so wie es vorgesehen ist, auch wirklich von, ich glaube, 6 Uhr früh bis 12 oder so, also sehr lange sind die Öffnungszeiten, das auch so anzugehen wie der Mann, der die so gesetzt hat. Mhm.
Ich musste sehr schmunzeln, als ich den Eintrag gelesen habe, weil auf der FKT-Seite kann man dann immer noch so einen Bericht veröffentlichen. Das hast du getan. Und die FKT hat nicht mal 44 Minuten gedauert, steht auf der Seite. Das heißt, mal eben so auf einem Business-Trip in New York halt eine FKT. Das klingt halt irgendwie schon lustig. Und du hast auch das Argument gebracht, hey, hier gibt es noch gar keine Frauenzeit. Ich setze jetzt mal hier eine Zeit hin, damit wenigstens eine Frau auch vertreten ist. Und naja, wenn du über 100 FKTs hältst und sagst, du bist eigentlich Mid-Pack-Runnerin, so die Läuferin von nebenan, so eine normale Läuferin, ist das ja schon eine sehr außergewöhnliche Leistung. Also du bist auf der FKT-Seite von allen gelisteten Frauen, das sind über 3000, bist du in den Top 3 vertreten mit dieser hohen Anzahl an FKTs. Sag mal, wie kommt es dazu, dass du so eine hohe Anzahl halt hältst und halten kannst und gesetzt hast?
Ich glaube, ich muss mal damit anfangen, wie ich überhaupt dazu kam, weil, wie gesagt, ich schätze mich jetzt auch nicht als, ich bin auch nicht besonders schnell, bin sehr durchschnittlich, aber ich bin irgendwann auf das Thema FKT aufmerksam geworden und habe dann gedacht, interessant, ich schaue mir mal die Seite an und habe mich so ein bisschen durchgeklickt und dachte, ja cool, da gibt es ja auch ziemlich viele Routen in meiner Umgebung. Und was mir halt aufgefallen ist damals, also es war so 2008, 2009, da war nirgends eine Frau gelistet, auf keiner. Da waren nur Männerzeiten. Und ich meine, generell vor der Pandemie waren auch insgesamt noch weniger Frauen im Trailrunning als heute, aber das war damals schon sehr auffällig auf der Seite, dass das nur unter Männern bekannt war. Und ich dachte mir so ein bisschen, vielleicht schreibe ich jetzt mal einfach meine Zeit rein und vielleicht gibt es ja eine andere Frau, die da ein bisschen inspiriert wird oder vielleicht sich dann auch traut, das einzureichen. Ich habe ja jetzt nicht so die höchste Messlatte. Also meine Zeiten sind ja durchaus schlagbar, jetzt auch ohne, dass man Profi ist. Und das war so ein bisschen damals meine Hoffnung. Und dann habe ich so ein bisschen mich tiefer damit beschäftigt, habe so ein paar eingereicht in der Umgebung und dachte mir, eigentlich bei den Routen, die sind ja auch ganz cool. Und dann hatte ich das so auch als Tool, wenn ich irgendwo im Urlaub war in der Umgebung, dass ich gedacht habe, das sind schon sehr besondere und sehr coole Routen, bei der sich jemand ganz viel gedacht hat oder die irgendwie ikonisch sind, sehr viel Sinn machen. Und dachte, dass, wenn ich eine Laufroute suche, ist das eine wahnsinnig gute Datenbank, auch um echt coole Laufrouten halt zu finden. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich dann einfach gemerkt habe, überall, wo ich hinkam, da waren irgendwie keine Frauenzeiten. Und dann bin ich die halt gelaufen. Und dann habe ich irgendwann natürlich auch gemerkt, okay, krass, da schaffe ich ja relativ viele zu sammeln. Und vielleicht hat es dann auch so ein bisschen diesen Sammeltrieb in mir geweckt. Und dann wurde das so ein bisschen ein Hobby, würde ich sagen, von mir, dass ich einfach mich damit beschäftige, dass ich die Seite monitor, ob irgendwelche neuen Routen erstellt werden und halt schaue, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre, um Freunde zu besuchen, in Urlaub gehe, auf Dienstreisen, was gibt es denn so in der Umgebung? Könnte ich was schaffen? Teilweise mittlerweile gibt es ja auch schon Frauenzeiten. Und da bin ich dann immer ein bisschen mehr akribisch, um zu gucken, ob ich die auch schaffe. Da ist für mich dann immer ITRA eine ganz gute Quelle, dass ich dann immer die Frau stalke und schaue, wie viele ITRA-Punkte die Frau hat, ob es überhaupt Sinn macht. Wenn ich dann sehe, eine Frau hat über 700 ITRA-Punkte, dann weiß ich, okay, wahrscheinlich schaffe ich die Zeit nicht.
Wie viel hast du?
auf jeden Fall unter 600, also weit weg von einer Profifrau. Genau, das ist dann immer so ein bisschen für mich eine ganz gute Indikation. Klar, das weiß man auch nie genau, wie auf Anschlag Frauen das laufen, aber das macht mir halt dann auch wirklich Spaß, mir die Strecke genau anzuschauen, zu planen und dann auch ein bisschen, ja, zu schauen, ist es machbar oder nicht. Und das merke ich jetzt halt auch, dass sobald es eine Frauenzeit gibt und sobald ich eine schlage, macht es halt auch um so viel mehr Spaß. Also ich setze natürlich auch ganz gern mal Erstzeiten, weil es halt einfach wirklich viele Routen gibt ohne Frauenzeit, um es dann hoffentlich für die nächste Frau interessanter zu machen. Aber richtig cool ist es halt schon, wenn es schon eine Frauenzeit gibt und man sich dann auch richtig anstrengen muss und halt schon so ein bisschen diesen Wettkampfcharakter für sich selbst hat und eine Zeit unterbieten möchte.
Okay, da muss ich mal nachhaken. Du hast es eigentlich schon erklärt, weil angefangen hast du und hast gesagt, das ist ein super Datenpool. Also du kannst super gut Strecken daraus finden. Und ich habe auch mal auf der Seite geschaut, du hast recht, also in der unmittelbaren Umgebung befinden sich super viele FKT-Strecken und wirklich ja weltweit. Also über 7000 Strecken sind ja dokumentiert, hast du ja auch schon genannt, diese Zahl. Du setzt dann erstmal Zeiten, wenn keine da ist, aber sagst dann, naja, wenn schon eine Zeit steht von einer Frau, dann macht es dir auch Spaß, irgendwie kompetitiv daran zu gehen und zu schauen, na, kann ich das knacken? Also da ist schon, auch wenn du sagst, du bist Mid-Pack-Runnerin, ein paar Rennen hast du ja auch schon mitgemacht, und dennoch bist du dann kompetitiv und sagst, ah, da gibt es ja doch was zu knacken. Trainierst du denn dann auch richtig dafür?
Nicht spezifisch, nee, das würde ich nicht sagen. Ich habe an sich, bin ich nicht so die nach Laufplan Trainierende. Ich mache super selten Intervalle. Ich habe natürlich, wenn ich was Größeres vorhabe, so ein bisschen im Hinterkopf, jetzt sollte ich ein paar längere Läufe machen oder wenn es sich anbietet, mache ich mal ein bisschen Tempoläufe. Aber ehrlich gesagt, ziemlich nach Gefühl. Es ist aber auch so, dass ich noch nicht so viele gelaufen habe, wo ich es krass bis ans Limit gehen musste, dass ich es gar nicht geschafft habe. Es gibt eine Strecke hier in der Umgebung, die macht richtig Spaß, finde ich eine der schönsten FKTs hier in der Umgebung. Und da bettel ich mich gerade mit einer anderen Frau so ein bisschen.
Welche ist das? Komm, sag es.
Die ist in Leutasch, bei der Erinnerungshütte. Das ist auch, glaube ich, ein Teilstück vom Zutt. Das ist echt eine kurze Strecke.
Die Wettersteinrunde, ist das die mit 30? Oder welche hat die, welchen Namen hat sie?
Leutasch über Erinnerungshütte.
Ach so, genau. Okay.
Die hat 17 Kilometer und so. Ich glaube, knapp 1000 Höhenmeter. Mhm. Richtig schön. Und
erzähl mal, wie läuft denn das ab, also wenn man sich battelt? Weil das finde ich super spannend. Du setzt ja einen Rekord, in Anführungsstrichen, oder setzt eine Zeit, sagen wir so. Und dann kommt eine andere Frau daher und nimmt dir die Zeit weg. Kriegst du eine E-Mail, dann sagst du, eine andere Frau hat dir die Zeit gestohlen? Oder wie läuft das ab?
Nee, tatsächlich kriegt man keine E-Mail. Ich track tatsächlich immer so ein bisschen die neuesten FKTs mit. Also ich würde sagen, ich logge mich so einmal, also ich muss mich gar nicht einloggen, aber ich gehe einmal in der Woche ungefähr auf die Seite und schaue so ein bisschen, welche Strecken wurden denn so gelaufen, also gibt es neue Routen und wer.
Das wird dann da auf der Seite oben irgendwie, genau, so, also Updates.
Mhm. Genau, richtig. Da gibt es dann einfach so einen Verlauf, wer hat in diesem Monat nach Datum FKTs gesetzt. Und dann gucke ich schon immer so ein bisschen rein, wurde da wieder was gesetzt auf Strecken, die ich vielleicht schon gelaufen bin. Und oft sind es dann halt Männerzeiten, ab und zu kommt halt dann auch mal eine Frau rein und das freut mich immer total, weil ich mir dann denke, ah cool, das hat jetzt auch eine andere Frau gemacht und hat meine Zeit unterboten. Und ja, bei der Strecke war es so, das erste Mal habe ich das tatsächlich im Urlaub mit meinem Mann und meinem Hund gemacht. Das war jetzt dann nicht ganz so ambitioniert, sondern das war auch so ein bisschen eine Genießertour und wir haben die halt dann reingeschrieben, weil es noch keine Zeit gab. Eben mit dem Hintergrund, dass einfach mal eine gesetzt ist. Dann ist die Jana gelaufen und ich habe das gesehen und dachte mir, jetzt wird es interessant, jetzt schaue ich mal, ob ich die Zeit schlagen kann. Habe ich dann auch tatsächlich geschafft und ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, ob ich sie auf Strava getaggt habe. Ich meine schon. Auf jeden Fall hat sie das dann gesehen und hat meine Zeit nochmal um so viel unterboten, ich glaube nochmal um 13 Minuten und hat jetzt gerade echt eine Wahnsinnszeit gesetzt. Also da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich mir die jemals holen kann. Aber die hat mich dann auch auf Strava getaggt und dann so, your turn again, Carina. Und das hat mich richtig gefreut. Also das fand ich auch mit am spannendsten dann einfach zum Laufen. Und jetzt habe ich schon so eine Feinanalyse gemacht mit, wann ist es drin, könnte ich das schaffen? Aber ich glaube, die müsste ich wirklich so wie ein Wettkampf mit Tapern und allem angehen, dass ich das eventuell schaffe, wenn überhaupt. Also ich werde es auf jeden Fall einmal alleine probieren
Und wenn ich das nicht schaffe, dann würde ich es noch ein zweites Mal probieren. Vielleicht, dass mein Mann mich paced. Es ist dann natürlich eine Supported-Zeit. Also offiziell habe ich sie dann auch nicht unterboten, weil sie hat das unsupported gemacht. Gibt ja da die verschiedenen Modi, mit denen man das angehen kann. Aber mich würde es einfach interessieren, ob ich die Zeit überhaupt schaffen kann.
Deswegen. Genau, du hast es schon gesagt, genau, das ist echt ein komplexes Regelwerk.
Ja.
Weil klar, das ist kein Wettkampf. Im Wettkampf sind die Regeln klar definiert und da müssen bei FKTs müssen natürlich auch Regeln gelten. Also es gibt drei Kategorien, glaube ich, ne? Supported, unsupported und self-supported.
Ja, genau.
Und genau, und dann kann man also auf einer Strecke eigentlich in drei Kategorien eine FKT setzen. Genau. Kannst du auch noch mal ganz kurz erklären, weil ich glaube, das wissen auch nicht alle, ich auch nicht, wie man da eigentlich dann eine Zeit einreicht. Das ist ja nicht wie bei Strava oder so, dass dann automatisch irgendwie man eine Krone bekommt. Also wie beantragt man dann die Anerkennung der FKT?
Ja, ich habe auch das Gefühl, das schreckt viele ein bisschen ab, weil das eben nicht automatisch geht. Ich finde es aber total cool, weil da ist so ein System dahinter von Regional Editors, heißen die. Das sind immer, ich bin mir gar nicht sicher, ob die das ehrenamtlich machen. Ich meine schon, früher war die Seite ja auch ehrenamtlich und mittlerweile ist sie kommerziell. Und da gibt es so verschiedene Regional Editors für eine Region und die prüfen auch tatsächlich jede Zeit. Also soweit das halt möglich ist, klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich hänge jemand anderem die Uhr um, wüsste man das natürlich nicht, aber das ist natürlich auch eine Ehrenfrage, dass man das natürlich nicht macht. Aber sie schauen sich halt den Track an, schauen dann in die Daten, ob das alles Sinn macht, ob die Strecke auch so gelaufen wurde wie eingegeben und so weiter. Und das dauert dann noch immer ein paar Tage und dann wird es freigeschaltet. Und um das einzureichen, muss man sich einfach nur einen Account da anlegen. Und dann gibt es ein Submit-Formular. Dann muss man halt auswählen, welche Strecke man hat man gemacht. Man muss seinen GPS-Track hochladen, eine kurze Beschreibung, wie es so war, die Zeit, welchen Style, welches Gender und so weiter, halt die ganzen Daten. Und das wird dann submitted, wird dann geprüft und ein paar Tage später, wenn es online ist, bekommt man dann eine E-Mail, dass es angenommen wurde. Und ich hatte auch schon zweimal den Fall, dass die Rückfragen hatten. Also das schaut sich wirklich jemand an. Ich hatte einmal in meiner Zeit einen Zahlendreher drin. Da habe ich dann, glaube ich, für den Stunden irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vertauscht oder so. Und da hat dann auch einer rückgefragt. Also ich gebe dann auch immer meinen Strava-Link noch zusätzlich an, dass auch jemand anderes das Ganze nachvollziehen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel eine andere Frau schauen möchte, wie bin ich das angegangen, wie habe ich es gepaced, habe ich die Daten auch in Strava und freue mich auch, wenn das jemandem was bringt. Deswegen verlinke ich das auch immer. Und da können natürlich auch die Regional Editors so ein bisschen reinschauen und sehen dann natürlich auch, wenn man doch mal einen Fehler macht beim Submitten.
Hey Christian, die Marke Deuter kennst du, oder?
Ja klar, ist natürlich ein sehr traditionsreiches deutsches Unternehmen im Bereich Outdoor und Rucksäcke.
Richtig, aber wusstest du auch, dass Deuter nach ihrer Gründung, das war schon im Jahr 1898, zunächst Taschen für die Post hergestellt hat?
Nee, also so tief drin war ich dann doch nicht.
Deuter gab es quasi schon, da gab es noch gar keinen Bergsport. Und als es dann mit dem Alpinismus so richtig losging, da war Deuter schon dabei. Bei der ersten Nanga Parbat-Expedition 1934 zum Beispiel trugen die Expeditionsteilnehmer Deuter-Rucksäcke. Oder auch der Andal Heckmeier, der 1938 als erster die Eiger Nordwand durchstiegen hat, trug einen Deuter-Rucksack.
Okay, spannend. Was meinst du, wie viel hatten die Rucksäcke damals gemein mit dem Deuter-Produkt, was ich gerade in den Händen halte, den Trake 9?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Vor allem vom Gewicht her. Es gibt ja inzwischen wirklich unglaublich viele richtig gute Trail-Westen. Aber die Trake von Deuter sticht ja nochmal besonders hervor, finde ich. Die Trake 5 wiegt zum Beispiel nur schlappe 170 Gramm und ist auch sonst super minimalistisch aufgebaut. Das Material ist sehr stretchy, sehr atmungsaktiv und insgesamt ist es auch einfach super bequem.
Das ist tatsächlich kein Vergleich zu dem alten Deuter Wanderrucksack, den ich noch bei mir im Schrank habe. Deuter hat sich hier echt auf den Traillaufsport eingelassen.
Genau so sieht's aus. An dem Rucksack fehlt es auch sonst an nichts. Ne? Die Softflas sind dabei. Vorne gibt es, wie ich finde, drei sehr clever übereinander liegend konstruierte Taschen für Gels, Riegel, Handy und so weiter. Hinten ist so eine Schlauchtasche, wo man die Regenjacke beim Laufen rein- und rausstecken kann. Und natürlich gibt es auch noch ein großes Hauptfach mit einem Reißverschluss.
Okay, cool. Frage, die wir immer wieder bekommen, Benni. Wie ist es mit Stöcken?
Mit der Weste kommen eine Handvoll Gummibänder, die man an unterschiedlichen Stellen der Weste anbringen kann. Und am Ende gibt es zwei verschiedene Varianten, die Stöcker zu befestigen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Königslösung, nämlich den Köcher. Den kann man auch anbringen. Die entsprechenden Ösen dafür sind vorhanden.
Super. Trake 5, Trake 9 und den Trake Belt, Das sind die Trailrunning-Produkte von Deuter. Gibt es alles natürlich auch in einer Frauenvariante. Gutes Zeug, finden wir. Verlinken wir euch in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Was ich mich noch frage, also du hast ja voll die Faszination offenbar für FKTs entwickelt, aber es ist ja schon sehr ähnlich so zu normalen Wettkämpfen. Also da musst du auch irgendwie halt deine Leistung bringen und da bist du auch kompetitiv und du bist ja offenbar auch kompetitiv, hast dich mit der Jana gebettelt. Warum nicht jetzt, was weiß ich, ihr wohnt in Garmisch-Partenkirchen, da findet der Zugspitz-Ultra-Trail statt, da gibt es so viele verschiedene Strecken. Warum reizt dich das nicht so, wie dich FKT-Strecken reizen?
Ich glaube, FKTs ist für mich noch so ein bisschen, das steht für mich so ein bisschen für dieses Oldschool-Trailrunning, so aus dieser Zeit, wo das ein Stück weit weniger kommerziell war, wo es vielleicht auch noch ein bisschen weniger Leute gemacht haben, obwohl ich das cool finde, dass es jetzt mehr Leute machen, aber ich habe das Gefühl, das hat sich natürlich über die Jahre immer mehr professionalisiert und leider auch immer mehr kommerzialisiert. Und an FKTs finde ich es tatsächlich schön, dass es was komplett Kostenloses ist. Also das ist wirklich was, wo man einfach komplett ohne Geld zu haben, ist wahnsinnig inklusiv, das zur Verfügung gestellt bekommt, die Plattform, und einfach sich eben battlen kann mit Leuten, die man jetzt so nicht kennt. Und es dann auch vielleicht so ein bisschen zusammenbringt. Das gefällt mir ein bisschen mehr. Und dazu der zweite Aspekt ist auch, dass man sich halt um Sachen selbst kümmern muss. Also ich habe die meisten Strecken, die ich gemacht habe, sind eher auf der kürzeren Seite. Ich habe auch schon ein paar längere Distanzen gemacht und da muss man sich halt wirklich selbst mit all den Themen Verpflegung, Wasserversorgung, andere Probleme auf der Strecke machen. Ich habe auch schon mal eine Strecke abgebrochen, weil es mir zu ausgesetzt war und ich dann Höhenangst bekommen habe. Also da ist halt niemand da, da gibt's halt keine VPs oder irgendwelche Bergwachtler, die sich irgendwelche Streckenabschnitte absichern. Da muss man sich halt dann selbst überlegen, welche Ausstiegspunkte gibt's, wie komme ich da gut und sicher durch, weil ich möchte natürlich auch sicherstellen, also es ist natürlich einerseits schön, sich große Ziele zu setzen und zu sagen, ich kann alles schaffen, was ich möchte. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht wie beim Wettkampf, dass man halt dann, wenn man halt nimmer kann, einfach aussteigt. Das geben halt nicht alle Strecken so her, sondern muss man natürlich schon auch ein bisschen einschätzen, kann ich das schaffen? Ist es zu technisch? Eben weil man dann ganz alleine ist. Also je nachdem, welchen Stil man natürlich macht. Aber gerade wenn man unsupported unterwegs ist, muss man dann halt auch sich um die Themen kümmern. Aber das finde ich eigentlich auch gerade den spannenden Aspekt. Plus natürlich die Navigation, die natürlich auch manchmal ein bisschen tricky ist. Ist jetzt natürlich besser geworden mit den neuen Uhren, auf denen man die Karte hat. Das war ein großer Gamechanger für mich, als ich dann nicht mehr bei jeder Abzweigung mein Handy rausnehmen musste.
Ach, du bist gestartet noch ohne Navi-Uhr.
Ja, ich glaube, die ersten habe ich so eben 2018, 19 gemacht. Da hatte ich damals noch keine Navi-Uhr. Das war schon manchmal ziemlich ätzend, wenn man sich 50 Mal verläuft unterwegs, eben das ist halt einfach irgendeine Strecke, nichts markiert.
Da muss man. Aber erzähl mir dann mal ganz konkret, lass mal gerne da einsteigen. Also wenn du scrollst über die Seite und schaust ja sogar im Urlaub dann, wo sind Strecken in der Nähe ja auch. Und wie planst du das dann, wie gehst du das an?
Mhm. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen natürlich drauf an, wie lang die Strecke ist. Wenn ich eine längere Strecke mache, also sag ich mal vielleicht über Marathondistanz, dann gucke ich entweder, kann ich die unsupported machen, also sprich meistens heißt es halt, gibt es irgendwie Wasserversorgung zwischendurch.
Also ganz kurz unsupported, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt also wirklich ohne jegliche Hilfe, du darfst auf keine Hütte, du darfst nicht an einem Kiosk irgendwie Wasser oder irgendwas kaufen, sondern du darfst nur nehmen, was die Natur dir gibt, also aus Flüssen Wasser trinken und alles sonst selbst mitschleppen, richtig?
Genau, richtig, ja, so ist es unsupported. Wenn man auf einer Hütte was kauft, das wäre dann selbst self-supported. Also alles, was man, sage ich mal, an öffentlicher Infrastruktur nutzt, wäre dann self-supported effort. Und wenn man eben unterwegs Freunde stehen hat, die dann eine kleine VP aufbauen oder wie auch immer, jemanden hat, der einen paced, einen Fotografen, also das sind dann alles supported efforts.
Und ganz kurz, um das noch zu differenzieren, du bist ja oft mit deinem Mann Christoph unterwegs und mit deinem Hund Lumi. ist das dann, ihr unterstützt euch dann ja auch gegenseitig, teilt Essen oder so, das ist trotzdem, kann es dann als unsupported gelten, weil ihr das halt gemeinsam dann bewältigt?
Genau, das ist dann quasi Mixed-Gender-Kategorie. per Definition ist man dann natürlich eine Gruppe. Wenn man aber innerhalb als Gruppe geschlossen keine äußere Hilfe annimmt, dann kann das auch unsupported sein.
Okay.
Man kann auch zum Beispiel als zwei Frauen oder zwei Männer laufen, dann wird man nur in der gleichen Male- oder Female-Kategorie gelistet. Mhm. Aber das zählt dann das Gleiche. Also wenn ich mit einer Freundin laufen gehe und
hast du ja auch schon mal mit der Anni zum Beispiel Johann.
Ja.
Genau.
Ja. Genau, richtig, genau. Und wir werden dann einfach wir müssen uns mit den anderen Frauenzeiten, sofern es die gibt, messen und zählen
aber das Gleiche. Das heißt, zuallererst würdest du festlegen, welche Kategorie du nehmen möchtest.
Ja, genau. Mhm. Ja, ich hatte auch schon mindestens einen, wo ich es leider umswitchen musste zwischendurch, weil es nicht ganz so aufgegangen ist. Ja. Also das muss man dann halt spätestens beim Einreichen beschreiben, wie man es gemacht hat.
Was ist da passiert?
Das war eine längere Geschichte, also für mich eine längere Geschichte. Das waren, ich weiß nicht, 54, 55 Kilometer und das war von Garmisch nach Kochel. Mhm. Und ich habe schon vorher schon die Wasserstellen alle recherchiert. Aber
das ist über das Estergebirge dann, oder?
Ja, genau.
Aber das ist wenig Quellen, ne?
Ja, genau. Also da gibt es wenig Quellen. Ja. Und es war auch schon im Ende September. Das heißt, da ist auch
noch Ritter dann zu, ne?
Ich bin in der Nacht auch gelaufen.
Ah, ja, klar.
Ja, das war ein bisschen eine andere Geschichte. Da waren so viele Gewitter, dass ich dann irgendwann so genervt war und gedacht habe, gut, dann mache ich es jetzt nachts um eins. Ich bin im letzten Zug aus München nach Garmisch gefahren und dachte, dann nachts sind keine Gewitter und angesagt gewesen, dann mache ich es nachts. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, dann bin ich bis zur Hohen Kiste gekommen und habe da dann eigentlich geplant, dass eine Wasserstelle ist. Und dann bin ich auch zur Wasserstelle gekommen und dann hat es total arg nach verwesendem Tier gerochen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, eher nicht.
Ja.
Dann musste ich ja wieder hoch zum Osterfeuerkopf. Da war angeblich auch eine Wasserstelle, die habe ich aber nicht gefunden.
Mhm.
Da hatte ich dann schon kein Wasser mehr. Dann beim Heimgarten sagt man auch, es gibt wohl einen Brunnen, habe ich auch nicht gefunden. Und dann war ich halt wirklich schon so ewig lang ohne Wasser unterwegs, also bestimmt schon, keine Ahnung, 2 Stunden oder länger ohne Wasser. Also mir ging es dann auch schon richtig schlecht, weil ich einfach total dehydriert einfach war. Ist meistens eh bei FKTs so, dass man halt nicht so toll versorgt ist wie auf einem Wettkampf.
Ja.
Dass man eh schon immer ein bisschen auf der wenig Wasserseite. Und da habe ich dann einfach so Durst gehabt beim Hochgehen, und dass ich gedacht habe, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nochmal den Grat zum Herzogstand schaffe, ohne Wasser, plus dann auch alles runterlaufen. Und da habe ich mir dann auf der Heimgartenhütte spontan was gekauft. War auch ganz lustig, weil ich halt eben die ganze Nacht gerannt bin. Mich hat es auch einmal hingeschmissen in der Nacht. Habe ich dann nicht gesehen, aber ich war dann total blutüberströmt. Bin dann so um 10 Uhr morgens oder früher in die Heimgartenhütte, was ja schon so ein Touristenberg ist.
So völlig dehydriert, blutend.
Ja, und auch fertig einfach. Und ich glaube, der Hüttenwirt hat so ein bisschen gedacht, was ich da jetzt mache.
Und hättest du dann da so rein und sagst, hey, hier ist ein FKT-Versuch und so schnell, ich brauche Wasser.
Nee, ich habe das nicht erwähnt. Ich glaube, er hat halt einfach gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Und bin in den Heimgarten nochmal hochgestiegen und habe dann halt einfach, glaube ich, erstmal einen halben Liter so getrunken und dann nochmal einen Liter für meine Flasche gekauft. Und das war auch wirklich Gold wert. Also das habe ich auch nicht bereut in dem Moment. Aber ein bisschen hat es mich schon gewurmt, weil ich das eigentlich gerne unsupported gemacht hätte. Aber es steht mir frei, das nochmal zu tun.
Genau. Ja. Ja, das ist echt interessant, dass man die ganze Zeit switchen könnte.
Mhm.
Und auch interessant, dass das so Ehrensache ist, dass dann auch wirklich, also wenn man unsupported angibt, das auch eben nicht in Anspruch nimmt, irgendwo Trinken anzunehmen oder so. Also das ist schon viel dann auf Vertrauensbasis.
Ehrlich gesagt, wenn man das nicht so macht oder auf Vertrauensbasis, dann frage ich mich schon ein bisschen, warum man es überhaupt macht. Mhm. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn der ganzen Seite und der Community, dass man ehrlich ist und sich an die Regeln hält. Also versuche ich schon, ich mache das, soweit es mir möglich ist, immer, dass ich genau die Route so laufe, wie es reingeschrieben ist und mich an die Regeln halt, weil sonst finde ich das auch ein bisschen unfair, wenn dann halt eine andere Frau versucht, meine Zeit zu schlagen und die macht es dann unsupported, aber ich habe mir irgendwie heimlich ein Wasser an der Hütte gekauft. Also das fände ich, also ich weiß nicht, da könnte ich, glaube ich, nicht gut schlafen, wenn ich das machen würde. So ein bisschen wie beim Wettkampf abkürzen oder so. Das sind halt so Dinge, die tut man halt dann nicht.
Sagst du so, ne? Gibt ja Leute, die dann abkürzen und dann kommt das raus und so, oder Leute, die sich halt gern profilieren. Aber jetzt bei den FKTs, das hört sich ja so an, als würde man das da also aus den richtigen Gründen in Anführungsstrichen tun. Also ich glaube, so viele Trailrunner fragen sich manchmal, ne, ach, läuft die Person nur für Instagram oder läuft die Person nur, um sich hier und da zu profilieren? Und bei der FKT-Geschichte kann man diesen Vorwurf ja wirklich nicht machen. Also man finisht dann, in deinem Fall war das ja dann der Walchensee nach dieser Geschichte. Du drückst dann auf deine Uhr, um das zu dokumentieren. Niemand da, der klatscht oder so, keine Finishline, nichts, keine Urkunde, keine Medaille. Dann fährst du nach Hause und reichst das ein. Bei Instagram bist du auch nicht so aktiv, würde ich mal sagen. Also Machst wahrscheinlich nicht mal einen Post dazu und so. Also das ist ja wirklich dann um der Sache willen. Mhm. Würdest du das auch so sagen? Jetzt im Vergleich halt auch zu diesem Wettkampfsport eben.
Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen meine Art, generell zu laufen. Also ich mache das halt hauptsächlich wirklich für die Abenteuer draußen, die Bergerlebnisse und ehrlich gesagt brauche ich auch niemanden, der mir da klatscht. Ist natürlich schon auch schön, wenn man dann sagt, man hat eine Zeit geschafft, aber für mich ist halt eher dieses, ah cool, entweder ich habe die Strecke geschafft, überhaupt gefinisht, ist ja dann manchmal schon cool, oder ich habe vielleicht wirklich eine Zeit geschlagen von einer anderen Frau, was eine dann schon ein bisschen stolz macht und das ist eigentlich das, wofür ich das wahrscheinlich dann auch mache, einfach. Ja, aus der Motivation raus. Ich denke, beim Wettkampf ist es aber jetzt auch wahrscheinlich nicht so viel anderes, wenn man nicht gerade ums Podium läuft. Also die meisten, die beim Wettkampf mitlaufen, laufen ja nicht aufs Podium und die haben ja dann auch ihre verschiedenen Motivationsgründe. Weiß ich jetzt auch nicht, ob da jeder auf Instagram einen riesen Post macht dazu. Ich denke, jeder zieht sich halt was anderes raus, wenn man sowas finisht oder eine Zeit läuft, auf die man stolz ist selbst und ja, ich glaube, mir ist das halt oft auch ein bisschen zu viel Trubel bei manchen Rennen. Deswegen finde ich das manchmal ganz schön, wenn das halt eine einsamere Geschichte ist.
Und was siehst du daraus, wenn du da eine FKT stehen hast?
Für mich ist es tatsächlich, dass ich auf mich selbst in dem Moment stolz bin, dass ich entweder die Strecke geschafft habe oder für mich in meinen Möglichkeiten eine tolle Zeit gelaufen bin. Das freut mich dann einfach, ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Wir waren ja noch dabei, das zu planen. Dann sind wir abgedriftet in die konkrete Geschichte. Und du hattest auch noch angeteasert, dass du auch einmal einen Abbruch hattest, weil dir dann eine Strecke zu technisch war. Mhm. Das würde mich mal interessieren, was ist da passiert? Welche Strecke war das? Und wann hast du dann gemerkt, hier drehe ich lieber um?
Mhm. Ja, das war in der Nähe von Saalfelden. Und es war eigentlich jetzt keine wahnsinnig lange Strecke, es war nur sehr heiß und es war deswegen auch sehr ermüdend. Und man hat mehrere Gipfel gemacht und tatsächlich am vorletzten Gipfel gab es so eine kurze Passage. Also ich habe ein bisschen Höhenangst, ist vielleicht nicht so ganz offensichtlich, weil ich schon manchmal auch Sachen mache, aber ich arbeite auch wahnsinnig dran an der Höhenangst. Und in dem Moment, in der Kombination mit der Erschöpfung, habe ich einfach, links ging es runter, rechts ging es runter und ich hatte halt so ein paar Meter über so einen Grat, der halt wirklich sehr schmal war, gehen müssen. Und ich habe es mich in dem Moment einfach nicht getraut. Und ich habe mich auch so geärgert in dem Moment, weil ich mir dachte, okay, das sind jetzt so wenige Meter. Aber dann dachte ich mir, okay, um wieder zurückzukommen, man muss ja auch für seine Sicherheit sorgen. Und in dem Moment hatte ich zum einen Angst, zum anderen dachte ich, boah, wenn ich jetzt irgendwie so müde Beine habe und dann abrutsche, also dann bin ich halt auch weg. Also das ist jetzt auch keine komplett irrationale Angst. Und bin dann einfach zurückgegangen, auf die Karte geschaut und habe gesehen, wenn ich ein Stück runterlaufe, dann gibt es eine Umgehung. Und dann habe ich halt die Umgehung gemacht und die Runde. Ich hatte alle Höhenmeter, ich hatte die komplette Distanz, aber ich bin halt diesen Abschnitt nicht gelaufen.
Und konntest es nicht einreichen, aber hattest natürlich dann trotzdem ein intensives Erlebnis, nur ohne FKT.
Dann. Genau, also deswegen war es auch trotzdem eine schöne Runde und den Tag würde ich auch auf keinen Fall bereuen. Und wie gesagt, mir geht es ja auch hauptsächlich darum, so eine schöne Tour außen, draußen zu haben. Ist halt dann so ein Sahnehäubchen, würde ich sagen, wenn man dann auch wirklich den FKT schafft. Deswegen auch, wenn ich mal eine Zeit oder so von einer anderen Frau nicht schaffe, würde ich es dann auch nie bereuen, dass ich es versucht habe. Ist ja wirklich dann nur so noch die Krönung, wenn man dann auch wirklich sagt, ah cool, jetzt hat man auch die Zeit geschafft. Aber meistens geht man in der Ehe raus, weil man sagt, man möchte die Aussicht haben, die schöne Strecke laufen und generell sich bewegen, froh sein, dass man gesund ist. Also das sind ja alles eher so die Beweggründe, die man macht und ist ja auch, wenn man einen Wettkampf läuft, dann meistens nur so das Letzte, was dann dem ganzen Training und so weiter folgt.
Der Weg ist das Ziel sozusagen.
Ja, irgendwie schon, würde ich schon sagen.
Eine Floskel, aber irgendwie trifft es dann ja offenbar zu. Ja. Und dir scheint es ja ein Anliegen zu sein, auch Frauen zu motivieren, es dir gleich zu tun und FKTs anzugehen. Das heißt, was ich jetzt gelernt habe, schon aus unserem Gespräch, also wenn man unsupported gehen will, Wasserstellen checken, zuverlässige Wasserquellen,
ja.
Streckenbeschreibungen vielleicht durchlesen, wenn was zu ausgesetzt sein könnte oder dergleichen. Die Strecke ist ja immer einsehbar und oft auch gut beschrieben.
Ja. Ja, generell gehe ich auch immer so ein bisschen davor, das gibt es immer einen GPS-Track, den man runterlädt. Und da würde ich sagen, die meisten geben sich viel Mühe und manche machen das so ein bisschen sloppy. manchmal kommt es vielleicht auch daher, dass die ein anderes Planungstool verwendet haben und dann matchen die Punkte nicht ganz mit der eigenen Karte. Ich lade mir das immer auf Komoot runter und schaue, ob irgendwelche komischen Dead-Ends irgendwo sind und bereinige die einfach so ein bisschen, also die Runde. Weil manchmal sieht man einfach, da hat jemand, offensichtlich ist jemand falsch gegangen. Das steht auch so nicht in der Beschreibung drin. Hat sich verlaufen und hat dann einfach seinen Track hochgeladen. Das finde ich auch immer ein bisschen schade, ehrlich gesagt, wenn das Leute machen.
Das ist ein guter Punkt, ja. Klar.
Ja, weil da ärgert man sich dann schon, wenn man die Strecke läuft. Also es ist mir einmal bei einem Ultra passiert, auf einer flachen Strecke, wo ich eh schon müde war und einfach noch flach durch irgendwelche Dörfer am Ende laufen musste. Und dann ging es in so eine Sackgasse rein und wieder raus. Und ich dachte mir, erst kurz bin ich falsch oder was mache ich jetzt? Bis ich dann gemerkt habe, nee, da hat wahrscheinlich jemand selbst falsch gelaufen und hat dann einfach seinen gelaufenen Track da hochgeladen.
Wo war das?
Das war in Italien am Monte Baldo. Ist auch mein allererster Ultra gewesen.
Und wie viele Kilometer?
54 meine ich waren das.
Ja, ordentlich.
Ja, und hatte auch ganz gut Höhenmeter und vor dem hatte ich eben auch Respekt und war auch noch nicht ultra erprobt und mein allererster, hat noch keine Ahnung über Nutrition, auch noch keine Idee, wie man sowas gut plant oder eben, dass man sich sowas vorher mal anschaut und dann vielleicht die Strecke so bereinigt um solche Slops, die da passieren. Von daher, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das vorher einfach sich schon mal auf sein Planungstool der Wahl lädt und einfach mal reinschaut. Oft sind ja dann auch so ein bisschen die Schwierigkeitsbeschreibungen drin oder Wasserstellen eingezeichnet. Für mich war auch ein riesen Gamechanger. Tatsächlich gibt es ja Flasks mit eingebautem Filter. Das habe ich auch noch nicht allzu lang, vielleicht so seit ein oder zwei Jahren.
Würdest du jetzt nicht so aus den Flüssen einfach trinken?
Habe ich sonst schon gemacht. Aber ich bin auch schon mal krank geworden.
Ja.
Von daher finde ich, tatsächlich fühle ich mich jetzt besser, vor allem auch, wenn man so aus einem Fluss trinkt und sich so nicht ganz sicher ist, ob man es machen will. Mit der Flask fühlt man sich dann schon ein bisschen besser.
Und mit einem Filter, so wenn es nach verwestem Tier riecht, wahrscheinlich.
Da würde ich es wahrscheinlich immer
auch nicht machen. Filter.
Ja, das in dem Fall hätte ich, glaube ich, trotzdem ausgelassen. Aber manchmal hat man ja trotzdem so ein bisschen was, wo man sagt, fließt es jetzt schnell genug und möchte ich das haben? Und mit dem Filter ist man dann auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite.
Aber ich höre jetzt so raus, also klar, man muss sich vorbereiten. Auf einen Wettkampf bereitet man sich ja auch vor. Aber man muss jetzt auch nicht der absolute Bergprofi sein. Und du sagst, du kommst vom Bergsport, also hast ja offenbar Erfahrungen. Du bist ja auch im DAV aktiv, Deutschen Alpenverein. Aber man kann jetzt auch als Frau, die sowas noch nie gemacht hat, sich halt sorgfältig informieren und sich mal auf die Strecke begeben, ohne dass man jetzt der super Natur- und Outdoor-Profi sein muss, oder?
Genau, also die meisten Strecken in Deutschland sind ja nicht in den Alpen, sondern einfach irgendwo. Und das sind, also FKTs sollen ja immer irgendwelche bekannten Routen oder Wege sein. Und wenn man mal auf die Karte schaut, da gibt's die Mehrzahl an Wegen, die keinerlei technische Schwierigkeit haben und auch oft auf etablierten Wanderwegen durch Weinberge oder sonst was angelegt sind. Also das schafft auf jeden Fall jeder, der so eine Strecke angehen möchte. Und wenn man auch schaut, da gibt es auch wirklich in Deutschland noch genug, wo gar keine Zeit gesetzt ist. Deswegen fände ich es wirklich sehr toll, wenn das die eine oder andere Frau hört und vielleicht selbst motiviert wird, mal auf die Seite zu schauen und entweder eine Zeit zu setzen oder sich auch mit jemandem zu battlen.
So wie du mit Jana. hast du denn Frauen, die dich inspirieren in der FKT-Szene?
Ja, du hattest schon die Tara Dauer genannt. Das fand ich natürlich Wahnsinn. Die hat ja
40 Tage war die unterwegs, ne, auf dem Appalachian Trail.
Ja, genau. Und die hat ja auch die Gesamtzeit, also die hat ja auch die Männerzeit geschlagen. Und ich fand es auch ganz interessant, weil sie hat es nicht nur durch ihre Geschwindigkeit gemacht. Ich meine, sie ist auch super schnell gewesen, aber sie hat halt auch das hauptsächlich geschafft, indem sie ihren Schlaf kurz gehalten hat. Was auch Wahnsinn ist, über 40 Tage mit so wenig Schlaf auszukommen und so wenig Regeneration. Also das ist schon eine beachtliche Leistung.
Wäre das was für dich, Appalachian Trail, die großen, ne? Auch Pacific Crest Trail und so. Also so bin ich irgendwie in die FKT-Szene gerutscht. Ich bin ja gar nicht drin, aber so habe ich davon erfahren. Oder den Watzmann, die Watzmann-Überschreitung. Jojo Ehrenklau hat da letztes Jahr den Rekord aufgestellt. Oder Anna Bierzler über den Jubiläumsgrad. Irgendwie wären das so Sachen, das sind ja irgendwie so große Namen, ne? Also Watzmann ist ja so der ikonische Berg hier irgendwie. Also wären das so Sachen oder auch die ganz langen, die dich dann interessieren würden?
Also generell gibt es natürlich schon Routen, die mich interessieren würden. Auf denen, ich sage jetzt mal Premium-Routen, würde ich natürlich die Zeit nicht schaffen. Da sind ja schon so tolle Zeiten gesetzt. Ist aber auch, finde ich, total cool, dass es so die Vielfalt gibt. Dass es einerseits so diese Premium-Routen gibt, wo wirklich auch Profis laufen und die sich dann wiederum betteln um Zeiten. Und dass es aber auch genügend Routen gibt, wo auch jeder Normalo noch eine Zeit setzen kann. Für Jubiläumsgrad habe ich auf jeden Fall zu viel Höhenangst. Der wäre mir wirklich zu krass. Auf den einen, wo ich gesagt habe, dass ich ausgestiegen bin, den würde ich gerne nochmal probieren. Ich glaube, das würde ich mir heute zutrauen. Welcher war das?
Wie hieß der eigentlich?
Ich meine Home of Lessig. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie sie die Route genannt haben. Aber ich meine, da gibt es auch immer noch keine Frauenzeit. Also vielleicht ist jetzt auch jemand inspiriert im Sommer, die schon mal zu setzen.
Dann freust du dich ja drüber.
Genau, das wird für mich auch nochmal interessanter. Ja. Also auch selbst, wenn ich die Zeit nicht schaffe, ich glaube, ich würde es einfach gerne diese eine Stelle nochmal schaffen. Mir selbst beweisen, dass ich mittlerweile Fortschritte gemacht habe und das mittlerweile laufen kann. Und auf deine Frage zu den langen Routen zurückzukommen, ich selbst würde mich schon dafür interessieren. Ich hatte schon mal als Wanderung eine lange Strecke gemacht mit meinem Mann zusammen. Wir haben mal 3 Monate eine Alpenüberquerung gemacht, aber es war natürlich in einem ganz anderen Stil. Also wir haben einen großen Rucksack dabei gehabt und haben auf Hütten geschlafen, aber generell war das halt schon eine coole Erfahrung, einfach zu sagen, 3 Monate lang habe ich einen Auftrag, von A nach B zu kommen. Und das war's. Und vielleicht noch zu schauen, wo ich schlafe abends. Dieser Modus hat mir schon echt gut gefallen. Läuferisch habe ich mich daher bisher noch nicht so rangetraut. Ich habe auch ein bisschen immer mit Verletzungen zu tun. Da habe ich immer ein bisschen im Hinterkopf, dass ich vielleicht nicht den Körper habe, der mit so wenig Recovery zurechtkommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ein bisschen kleiner anzufangen. Das muss ja jetzt nicht gleich irgendwie eine 40-Tage-Geschichte sein, sondern man kann ja vielleicht auch mal über 3-4 Tage so ausprobieren und sich da vorarbeiten. Also das hätte ich auf jeden Fall noch auf meinem Plan.
Deine längste FKT, waren das die 83 Kilometer über den Meraner Wahlweg? Habe ich das richtig recherchiert?
Was war das? Nee, da bin ich nur ein Teilstück gelaufen, bin ich eine Variante gelaufen. Ich glaube, die längste war wahrscheinlich echt die nach entweder von Garmisch nach Kochel oder auch den Monte Baldo, die waren so in dem Rahmen, das meine längsten bisher waren.
Der kürzeste ist der Schattenberg, glaube ich, mit 2,3 Kilometer, aber immerhin 700 Höhenmeter.
Der war auch lustig, weil den habe ich einmal abgebrochen. Ich glaube, der Schattenberg war so, dass man den Weg so wählen konnte, wie man möchte. Hauptsache, man kommt oben an. Und der GPX-Track, den bin ich einfach gelaufen. Ich dachte, den lade ich mir runter und laufe den. Und der ging aber weglos durch den Wald. Ich hatte meinen Hund dabei. Und irgendwann kamen so riesen Steine, wo man echt hätte klettern müssen. Also ich hätte mir das zugetraut, aber ich hätte meinen Hund zurücklassen müssen. Und entweder zusammen oder gar nicht.
FKT oder das Leben von Lumi.
Genau, entweder zusammen oder gar nicht. Dann habe ich den an der Stelle wieder abgebrochen. Und dann gibt es auch noch den normalen Fahrweg auch hoch. Den bin ich dann abends, glaube ich, nochmal gelaufen.
Weißt du, wenn ich das so höre, deine Anekdoten, dann klingt das irgendwie viel abenteuerlicher, als so einen Wettkampf zu machen. Weil, ne, allein wenn du irgendwie nachts unterwegs bist, du suchst dir das ja alles selbst aus. Du kannst dir dein Abenteuer selbst zusammensticken.
Ja, ich finde, was natürlich auch ganz cool ist daran, ist, dass man halt auch sich die Zeit selbst aussuchen kann, wenn es einem passt. Ich hatte jetzt halt genau durch Verletzungen leider das Vergnügen, einige Wettkämpfe zu bezahlen und dann nicht antreten zu können, was ja immer nochmal doppelt irgendwie Salz in die Wunde gestreut ist, wenn man dann nicht nur verletzt ist, sondern auch noch irgendwie ein teures Rennen bezahlt, wo man dann nicht am Start stehen kann. Und bei FKTs ist es halt so, dass man sagen kann, heute passt's, mein Trainingszustand lässt irgendwie die Strecke zu und das Wetter ist ganz gut angesagt und dann probiert man es.
Ja, das ist eigentlich genau inklusiver als Wettkämpfe, weil es sind keine Lostrommeln, die man rein muss. Ja. Es gibt kein Hindernis eigentlich. Ne? Jeder und jede kann das machen. Und dennoch sind sehr viel weniger Frauen auf der FKT-Seite gelistet als Männer. Also Frauen sind so rund 3.000, bisschen mehr, und Männer sind es fast 9.000. Und überhaupt bei den FKT-Rekorden sind es, wie du schon gesagt hast, auch immer noch Stand heute viel mehr Männer, die FKTs halten. Ja. Was meinst du, warum das so ist?
Ich glaube, gerade vielleicht bei den längeren Strecken ist es vielleicht so ein bisschen wie auch bei den Wettkämpfen, da sieht man ja auch immer weniger Frauen als Männer, aber ab so 100 Kilometer Distanz wird es ja dann auch immer dünner im Frauenfeld, dass sich da vielleicht Frauen nicht so trauen. Bei den kürzeren Strecken kann ich es tatsächlich nicht so beurteilen, warum es so wenig Frauen im Vergleich zu Männern gibt. Weil eigentlich ist es so eine 15-Kilometer-Runde durch einen Weinberg durchaus ja auch was, was für Frauen attraktiv wäre. Mhm. Eben gerade durch die Flexibilität lässt sich mit der Familie wahrscheinlich ganz gut auch vereinbaren. Vielleicht noch besser als ein Wettkampf, weil man halt auch zeitlich das so schieben kann, dass es einem gut reinpasst. Also eigentlich spricht nichts dafür, dass es so viel mehr Männer als Frauen gibt.
Mein Eindruck ist schon auch, dass dieses FKT-Thema sehr nischig ist. Mhm. Und na, jetzt sprechen wir darüber und der Trailfunk hat ja auch irgendwie eine Reichweite. Also alle Frauen, die da jetzt zuhören, schaut mal in diese Liste. Also es gibt ja wirklich super viele Runden von 2 Kilometer bis 3.500 und auch noch mehr. Ja. Also genau, da gibt es eigentlich keinen Grund dafür, sich nicht zu trauen oder dergleichen oder was auch für Gründe immer dagegen sprechen sollten, sowas mal auszuprobieren.
Also ich hoffe, die nächsten Wochen sehe ich ganz viele Frauenzeiten im Verlauf, wenn ich die Seite ein bisschen monitor und dass das nach oben geht. Das würde mich echt wirklich freuen.
Ja, also ich habe mich da jetzt auch rumgetrieben auf dieser Seite. Ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich finde das spannend. Deswegen, wie gesagt, fand ich es cool jetzt auch mit dir oder finde ich es cool, mit dir zu sprechen. Hast du noch so ein paar Fails, die dir einfallen, wo du sagen würdest, das hast du ganz blöd umgesetzt und das gibt man jetzt am besten hier mal im Podcast weiter, damit das anderen Frauen nicht passiert?
Ja, ich meine, die Klassiker, zu wenig Essen und zu wenig Wasser.
Ja, im Wettkampf auch, ne?
Das fällt einem schon böse auf die Füße. Ich meine, man muss natürlich vielleicht auch ein bisschen eine andere Strategie haben, wenn man jetzt sagt, im Wettkampf sind ja da mittlerweile die Leute bei ihren 100 Gramm Carbs pro Stunde. Wenn man das alles mitschleppen muss, gerade bei den längeren Geschichten, kommt man da schon an die Grenzen. Da ist dann vielleicht eher der Punkt, dass man doch wieder schaut, dass man es halt schafft mit ein bisschen weniger, aber dann hat man halt
auch. Wie schwer ist denn so dein Rucksack, wenn du jetzt nehmen wir mal so eine längere halt, was weiß ich, um die 40 oder so Kilometer und ja auch Höhenmeter dabei, wie schwer ist denn dein Rucksack? Also bei einem Trail-Running-Race würde ich mal sagen, ist der Rucksack vielleicht also 2 bis 4 Kilo maximal schwer. Und bei einer FKT-Geschichte unsupported, was würdest du da so auf dem Rücken packen?
Ja, wahrscheinlich schon das Doppelte, wobei von der Ausrüstung her ist es wahrscheinlich auch nicht viel anders. Ich meine, ich habe auch mein Erste-Hilfe-Set ganz normal dabei. Ich nehme halt wahrscheinlich mehr Wasser mit als zu einem Wettkampf.
Wie viel?
Ich habe noch so eine Trinkblase, oldschool, hinten drin. Da musste ich so ein bisschen bei meinem Rucksack den Verkäufer überzeugen.
Das ist uncool, sagt er dir.
Ja, der hatte mir tatsächlich gesagt, das ist uncool und das macht man nicht mehr so.
Ja, da fällst du auf. Also ich will ja gar kein Rennen laufen, kannst du dann ja sagen, ja.
Aber es ist tatsächlich sehr praktisch, weil man kann halt auch nicht, also Flasks laufen ja aus, wenn man die hinten reintut. Und da kriegt man halt nochmal 2 Liter an den Rücken. Ich schaue dann auch, dass ich das möglichst zuerst auftrinke aus dem Beutel hinten. Und dann merkt man das ja gar nicht mehr, dann kann man das ja einfach leer da drin lassen. Genau, das ist wahrscheinlich so das Hauptthema und dann je nachdem mit dem Essen. Also ich habe das früher sehr schlecht umgesetzt, da habe ich mich einfach noch nicht so mit Nutrition auseinandergesetzt. Jetzt weiß ich natürlich auch mehr, ich habe früher auch nicht so Gels oder so genommen, sondern hatte echt noch so ein recht normales Essen, Müsli-Riegel und so Zeugs dabei und das oder Kartoffeln und so Zeug. Und das hat halt viel zu wenig Nährstoffe oder Carbs fürs Gewicht, das man damit schleppt. Und das habe ich jetzt natürlich schon optimiert, indem man halt doch auf Gels oder auch auf das Pulver, auf das Getränkepulver zurückgreift. Da kann man natürlich sehr viel Gewicht sparen. Und dann habe ich auf jeden Fall halt immer noch ein Wechselkleider als gerade dabei, wenn man höher ist, dass man halt noch mal was Trockenes anziehen kann, wenn man verschwitzt ist. Also wenn es halt einen Notfall gibt, dann ist man halt alleine. Und da reicht es dann schon, sich ein Band zu reißen oder so umzuknicken.
Hast du mal sowas Blödes, so eine Situation?
Tatsächlich beim FKT noch nie. Hm. Also wirklich das Einzige, wo ich mal so richtig gestürzt bin, ein bisschen döver, war die Geschichte in der Nacht. Ja. Da habe ich eh so ein bisschen von meinem Mann Anschluss bekommen, weil er das nicht so eine gute Idee fand, dass ich nachts übers Esther gelaufen
bin. Ist auch so verwurzelt und technisch. Einfach.
Ja,
spannend.
Ja. Und ich bin eben ja auch selbst für den DAV tätig und dachte mir, auf keinen Fall darf mir da was passieren, dass da nachts die Bergwacht wegen mir kommen muss. Also möchte ich eh nie, ist eh Ziel Nummer eins, dass dann nichts passiert und nicht die Bergwacht kommt. Aber wenn man halt so was Hirnverbranntes macht und nachts um drei dann die Bergwacht braucht, das ist halt wirklich blöd. Ja, und dann natürlich kam es, wie es kommen musste, nach 500 Höhenmetern am Wank auf dem Flachstück, sich über eine Wurzel gelegt. Und ich habe dann kurz überlegt, ob ich jetzt aufhöre, aber ich habe schon gemerkt, es ist halt alles blutig. Habe dann gedacht, ja, läufst du jetzt nochmal 50 Kilometer mehr. Aber ich hatte jetzt auch ich habe damals noch in München gewohnt, kein Zug ist mehr gefahren, ich hatte kein Hotel. Es war nachts um 1:30. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt musste man zumindest bis nach Eschenlohe weiterlaufen in der Früh, dann fahren zumindest da die Züge wieder und
krass. Aber es ist auch gut, also immer ein Erste-Hilfe-Set und so weiter dabei zu haben. Also
auf alle Fälle.
Ist halt dann schon ähnlich jetzt, wie es bei einem Wettkampf ist. Ja. Also kann es halt zu blöden Situationen und nicht nur im Hochalpinen, sondern ja auch bei so einem Wanderweg im Mittelgebirge oder so kann das ja genauso
immer
passieren.
Also wenn man, ich denke mir generell auch, wenn man im Winter ein bisschen abseits läuft und sich echt ein Band reißt, dann kann man ja teilweise schon immer auftreten und dann ist man halt auch super langsam unterwegs und kühlt halt einfach total schnell aus, gerade mit verschwitzten Kleidern. Ich habe auch im Winter eigentlich immer was dabei zum Wechseln, dass man halt einfach die nassen Sachen ausziehen kann. Ja. Teilweise hat man nochmal so ein Kit dabei beim Wettkampf, aber ich bin da wirklich, ich habe einen neuen Sport-BH dabei, ein neues Longsleeve, dass ich das einfach einmal komplett wechseln könnte, dass ich dann halt, wenn ich sage, ich kann jetzt nur noch im Gehtempo weitergehen oder so, dass man halt noch weiterkommt und nicht komplett verkühlt.
Ja. An der Stelle müssen wir eigentlich mal über was Unangenehmes sprechen, über was Kontroverses, weil viele FKTs, die zuletzt gesetzt wurden, die haben Kontroversen ausgelöst. Also zum Beispiel von Benny Bublak von Alles Laufbar und Johannes Stimpfl über den Jubiläumsgrad. Da wurde ein Video gedreht, dann wurden Berichte darüber geschrieben und dann kamen die Kommentare bei Alpin und bei Münchner Merkur und wo auch immer dann kommentiert wurde, das sei grob fahrlässig, dass man auf Geschwindigkeit vor allem natürlich alpine, ausgesetzte Wege läuft, das sei eine Jagd nach Anerkennung, das seien schlechte Vorbilder und du engagierst dich ja wie gesagt auch beim DAV und wie passt das zusammen? Also dass man sagt, hey, in Fast is no time steckt Fast und Fast könnte man implizieren, bedeutet weniger sicher, risikoeingehend. Wie geht das zusammen? Ist das vielleicht fahrlässig, dass wir jetzt hier gerade Werbung für FKTs machen, wo da ja schon irgendwie ein Sicherheitsrisiko innewohnt?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen generell das Thema beim Trailrunning. Trailrunning ist natürlich immer ein bisschen faster als zum Beispiel Hiking. Ich habe mich mal ein bisschen informiert beim DAV. Ich glaube, die führen keine spezielle Statistik, was Trailrunning versus Wandern angeht. Aber es wäre jetzt auch nicht bekannt, dass generell im Trailrunning mehr passiert als beim Wandern. Ich denke, das ist halt immer am Berg so, dass sich jeder selbst einschätzen muss. Deswegen möchte ich jetzt auch diese FKTs am Jubiläumsgrad gar nicht beurteilen. Also für mich wäre es unmachbar, generell den Jubiläumsgrad zu gehen. Deswegen mache ich es halt auch nicht. Ich habe da Angst davor und es würde mir auch keinen Spaß machen. Wenn jemand aber das gut kann und sich dabei sicher fühlt, ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also es gibt ja viele Sportarten, auch Klettern, das ich jetzt nicht so beherrsche. Und jemand, der das gut kann, für den ist es aber nicht so risikoreich. Das Einzige, was vielleicht schon ein Thema ist, ist, dass man halt jetzt nicht so viele Nachahmer hat. Also wenn das eben Vollprofis machen, die sagen, ich fühle mich dabei sicher, das müssen die dann in dem Moment ja auch selbst einschätzen, wie viel Risiko sie dabei eingehen. Aber wenn jemand das sieht und sich denkt, ah cool, mache ich auch mal eben den Jubiläumsgrad. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie wenig Zeit das war. Unvorstellbar wenig.
Unvorstellbar wenig, ja.
Für die meisten Menschen ist überhaupt den irgendwie zu bewältigen schon so ein Lebensziel, was wirklich nicht jeder schafft und auch krass ist, dass man halt immer wieder sich selbst auch prüft, ob man die Fähigkeiten hat, selbst Risiko einschätzt und halt die Sicherheitsvorkehrungen macht dann, die man selbst in der Hand hat, wie eben auch bei allen anderen Bergtouren.
Mhm, ja. Du bist beim DRV auch in der Trailrunning-Gruppe aktiv, die Flinkfüßer.
Ja.
Ist da FKT auch Thema?
Denke ich jetzt eher nicht. Also ich habe darüber einige gute Freunde kennengelernt über die Gruppe. Eben mit Anni hattest du schon erwähnt, die hat mit mir letztes Jahr einen gelaufen. Die habe ich gefragt, ob sie Lust hat mitzukommen, und die hat seitdem auch ein paar gesetzt, seit sie sich darüber ausgetauscht hat. Genau, das hat mich auch sehr gefreut. Ist auch eine sehr starke Läuferin, und die konnte, glaube ich, auch schon ein paar coole FKTs setzen. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Freundinnen, die mir tatsächlich zum Geburtstag so ein FKT-Wochenende geschenkt haben, indem wir dahin gefahren sind. Da gab es Strecken und sie haben mich da supportet. Das fand ich total mega. Cool. Also war für mich total das schöne Geschenk. Ja. So hat es auch so ein bisschen bei mir angefangen, überhaupt mit Ultras. Ich laufe schon sehr lange, aber ich habe mir selbst irgendwie nie so Ultradistanzen zugetraut und habe immer so ein bisschen gesponnen, als wir am Gardasee waren. Da gibt es eben diese Monte Baldo Traverse FKT mit 54 Kilometern und über 3000 Höhenmetern. Und ich habe mir gedacht, boah, das wäre schon richtig cool, das mal zu laufen. Und irgendwann hat mein Mann mir das dann zu Weihnachten geschenkt und schön ausgedruckt in einem Bilderrahmen als Gutschein, dass er mich da supporten würde. Und ich war so, okay, ich will das doch eigentlich gar nicht machen, aber dann hatte ich den Gutschein. Habe ich das da tatsächlich gemacht. Und das war schon ziemlich cool, dass in dem Moment natürlich jemand an einen glaubt und sagt, hey, ich traue dir das schon zu, dass du das kannst. Und zur Not bin ich aber auch da als Stütze. Und du kannst auch aussteigen, wenn es halt gar nicht mehr klappt. Also jetzt so als ersten Ultra hätte ich mich natürlich auch nie getraut, das unsupported zu machen, sondern da war es natürlich dann schon cool zu wissen, er steht da an zwei Punkten oben am Berg, wo man einigermaßen gut hinkommt, und ich könnte da dann auch aussteigen. Ich meine, generell, der Monte Baldo hat auch eine Seilbahn, also da ist es jetzt natürlich auch nicht super abgelegen, da gibt's schon auch Punkte, aber ist natürlich ein bisschen unangenehmer, wenn man jetzt niemanden kennt, selbst zu schauen, wie man wieder runterkommt. So war das halt recht einfach dann für mich.
Dein Zutrauen scheint dann ja gewachsen zu sein über die Zeit. Aber das ist spannend, dass du sagst, dass du selbst eine der Frauen warst, die sich das nicht zugetraut hat. Was hältst du denn von Frauentrailläufen, also wo Männer ausgeschlossen sind? Da gibt es dann jetzt einen in der Schweiz, nur für Frauen. Meinst du, das ist eine gute Maßnahme, um Frauen zu motivieren, sich was zuzutrauen?
Ich hatte davon gehört, ich meine sogar bei euch, ihr hattet damit drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe dazu keine finale Meinung. Ich finde es tatsächlich gut, wenn Frauen sich darüber motivieren. Andererseits denke ich mir, sollte man ja generell den Sport so aufstellen, dass sich jeder willkommen fühlt. Also das wäre für mich eigentlich das Schönste, dass man niemanden ausschließen muss, sondern dass jeder bei einem Wettkampf mitmachen kann und sich auch jeder wohlfühlt. Aber gerade im Wettkampf, muss ich auch sagen, hatte ich schon mal ein sehr, sehr negatives Erlebnis, wo mich jemand sexuell belästigt hat im Wettkampf. Von daher, da war ich jetzt auch schon länger in dem Sport drin und weiß auch, dass es ein sehr Einzelerlebnis ist. Nichtsdestotrotz, wenn einem sowas natürlich beim ersten Mal passiert, ist es schon sehr abschreckend. Also, und dann bin ich jetzt auch jemand, ich habe eine recht schlanke Figur oder eine durchschnittliche sportliche Figur, wenn jemand vielleicht anders aussieht. Also da gibt es ja schon auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die halt sehr negative Sprüche abbekommen haben und so weiter. Und ich glaube, das sind halt dann so Faktoren, die einen vielleicht ein bisschen abschrecken davon, dass man bei allgemeinen Läufen mit Männern mitmacht. Und
ich bin total entsetzt. Willst du mal erzählen, was da vorgefallen ist?
Gerne. Ich bin die Infinite Trails gelaufen, die 62 Kilometer. Und da gibt es so einen Abschnitt am zweiten Anstieg, der ein bisschen technischer ist. Da muss man auch seine Stöcke einpacken und Hand anlegen an Fels. Eigentlich hatte ich mich auch am meisten auf den Abschnitt gefreut. Aber man kommt halt auch begrenzt schnell voran, einfach weil es so technisch ist. Also da kann man jetzt nicht einfach mal lossprinten, sondern muss halt auch schauen, dass man sicher drüber geht. Und da war ein Mann hinter mir, der halt ständig gemeint hat, dass mein Hintern schön wäre und was er für eine Aussicht hat und so weiter und so weiter.
Unfassbar.
Und es ging halt so über eine halbe Stunde und ich bin nicht weggekommen von dem. Also weil es halt einfach das Gelände nicht hergegeben hat. Und ich war halt einfach super angenervt, weil er mir halt auch wirklich den schönsten Streckenabschnitt damit ruiniert hat. Ich glaube, das Einzige, was gut war, ich bin selten so schnell einen Downhill runtergelaufen, wie da, weil ich echt weg wollte von ihm. Und da konnte er mir auch nicht nach. Ich habe danach auch noch gesehen, ich habe ihm dann ziemlich viel Zeit abgenommen. Es war noch so eine kleine Genugtuung.
Ja.
Aber
hast du das publik gemacht? Hast du das irgendwie angesprochen gegenüber dem Veranstalter oder dergleichen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil irgendwie wollte ich das dann auch abschließen und ich wollte auch irgendwie dann nicht mehr so viel drüber nachdenken, sondern irgendwie so ein bisschen mein Ziel und so genießen und dann nicht im Ziel darüber nachdenken. Aber ich merke auch, so man hat es immer noch im Kopf, wahrscheinlich hätte ich das tun sollen.
Also. Ist dir das auf einer FKT-Strecke mal passiert? Ich meine, wenn du als Frau auch viel alleine unterwegs bist und bei Hütten vorbeikommst und man hat ja viele Begegnungen, hattest du da mal so ein negatives Erlebnis?
Also so in der Form eh gar nicht. Ich finde generell im Trailrunning ist es manchmal so, je nachdem, in welchem Berg man ist. In Garmisch sind die Leute ja schon wirklich viele Trailrunner gewöhnt. Ja. Aber manchmal hat man immer noch so Touristen, die halt dann so ein bisschen einen Kommentar abgeben oder klatschen. Und da fällt mir schon auf, dass ich das halt viel häufiger als Frau zu hören kriege als jetzt mein Mann. Also ich kriege viel öfter einen lustigen, in Anführungszeichen, Spruch zu hören. Und es ist jetzt natürlich auch nicht super tragisch, aber halt auch ein bisschen nervig. Also
hast du so ein paar parat, was du
ankommst? So, muss den Bus erwischen oder, oder irgendwie so, ja, halt so saudoofe Sprüche. Mir hat sich auch schon mal einer im Weg gestellt. Also ich bin da am Herzogstand runtergelaufen und da ist es super touristisch. Da fährt er die Seilbahn hoch und da sind halt Leute am Berg, die jetzt so, sage ich mal, nicht hochgekommen wären. Und die halt auch vielleicht nicht so die Erfahrung haben oder nicht Trailrunner kennen. Und ich bin halt den Downhill runtergelaufen, der eigentlich breit genug ist, dass man locker nebeneinander vorbei kann. Und bin aber auch recht flott gelaufen. Und dann hat auf einmal der Mann seine Arme geöffnet und sich mir in den Weg gestellt, weil er das irgendwie lustig fand. Und mich hat es halt fast hingelegt, plus dass ich in den Rhein gelaufen wäre. Und dem habe ich dann natürlich schon meine Meinung gesagt, weil das halt weder lustig war, sondern auch, also ja. Ich meine, es war jetzt nicht gefährlich, weil es absturzgefährdet war, aber ich meine, wenn es einen halt im Voll-Downhill hinlegt, das ist halt auch nicht lustig. Ja. Also.
Sorry, ey, Dude, FKT-Versuch so aus dem Weg.
Ja.
Boah, unverschämt, wirklich.
Ja, genau. Und da habe ich halt manchmal schon noch so das Gefühl, dass, also sowas kommt tatsächlich immer ausschließlich von Männern. Sowas habe ich noch nie bei einer Frau erlebt. Und das ist halt dann aber auch viel öfter Frauen abkriegen, solche Sprüche. Also auch wenn man mit Leuten redet in meiner Gruppe, wenn ich mit Leuten spreche, dann mit Frauen hört man das schon viel häufiger, finde ich.
Ja, ich kenne solche Situationen auch und es gibt schon auch einige Berichterstattungen darüber, im Bergsport wie im Laufsport, ne, von diesen Belästigungen. Das ist echt krass, auch von dir jetzt wieder sowas zu hören. Das ist echt schlimm. Aber würdest du sagen, also hast du auch mal so ängstliche Situationen, ja, wenn du halt auch nachts oder so halt viel dann unterwegs bist? Also bist du lieber dann doch gemeinsam mit wem unterwegs oder sagst du, nee, die Erfahrung alleine auf dem Trail ist genauso wertvoll und erstrebenswert?
Also ich würde sagen, so über Belästigung habe ich tatsächlich am Berg eigentlich keine Angst. Also normalerweise ist man ja da schon auch alleine viel am Berg. Und tatsächlich ist das für mich auch so ein Freiheitsgefühl. Also ich bin auch gerne mal alleine im Berg mit meinen Gedanken oder einfach mit Musik. Ich finde das auch wirklich schön. Ich laufe sehr gern mit anderen Leuten, aber manchmal laufe ich auch wirklich gerne alleine. Ich mag beides. Und finde auch das tatsächlich ein bisschen schöner als im Wettkampf, wenn dann so hunderte Leute um einen rumlaufen und man ständig ausweichen muss und so. Das finde ich eigentlich ganz cool an FKTs. Wo ich halt eher Angst habe, ist halt generell, dass einem alleine was passiert. Also es wird ja auch eher empfohlen, zu zweit an den Berg zu gehen aus Gründen, weil man natürlich dann mit einer anderen Person jemanden hat, der erste Hilfe leisten kann oder jemanden holen kann. Da muss man natürlich, wenn man alleine unterwegs ist, schon ein bisschen besser aufpassen, besser planen und natürlich immer ein Stück weit hoffen, dass nichts passiert. Also ist ja keiner davor gefeit.
Ja. Als du mit der Anni unterwegs warst, ich glaube am Walchensee wart ihr unterwegs, habt ihr dann euch tatsächlich gesetzt, also wir wollen jetzt die FKT schaffen und seid ihr das dann wie so ein Race angegangen, irgendwie an der Startlinie und dann auf die Uhren drücken und sich dann so gegenseitig pushen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, schon. Also ich hatte sie gefragt, ob sie Lust hat mitzulaufen. Ich habe sie, glaube ich, so ein bisschen überrumpelt, weil sie hat mich gefragt, ob ich Lust habe, laufen zu gehen. Und ich habe dann gesagt, ja, hättest du Lust auf die Strecke? Und ich glaube, sie hatte nicht an so einen knapp 50 Kilometer Lauf im Winter gedacht. Aber ich fand es in dem Moment dann ganz gut, weil das war eben eine Umrundung von Walchensee und Kochelsee und dazwischen sind halt zwei Berge und ja, da ist halt nordseitig schon ein bisschen Schnee gewesen und so und da fand ich es dann tatsächlich auch schöner, nicht alleine zu sein.
weil es auch nicht der Grund, dass ich sie gefragt hatte. Ich dachte auch generell, es ist auch mal cool, sowas zu zweit zu machen. Und da haben wir dann halt auch die Strecke entsprechend so geplant, dass wir halt die schwierige, den tricky Abschnitt am Anfang hatten, dass wir halt dann zur Not sagen können, macht das überhaupt Sinn? Es liegt da zu viel Schnee, dass wir gar nicht hochkommen. Wir mussten halt den kompletten Jochberg spuren nordseitig. Das war dann schon einigermaßen.
Ist das egal, wie rum man die Strecke läuft?
Ja, also außer es steht explizit dabei, aber normalerweise kann man alle Runden und Punkt-zu-Punkt Wege, also wenn es flach ist, dann kann man die immer in beide Richtungen. Wenn man jetzt natürlich sagt, der FKT ist auf einen Berg hochzulaufen, dann sollte man das schon hochlaufen, nicht runter. Aber das steht meistens auch wirklich in den Beschreibungen dabei.
Okay, da hattet ihr auch über 2000 Höhenmeter im Winter zu absolvieren. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, warst du letztes Jahr verletzt? Hast noch davon gesprochen im Vorgespräch, dass du Reha gemacht hast oder machst. Mhm. Wie geht das zusammen? Ich habe gesehen, du hast letztes Jahr, da stehen immer noch 12 FKTs, aber gleichzeitig bist oder warst du verletzt.
Ja, also vielleicht, wenn du geschaut hast, sind die mal kürzer geworden, meine Strecken. Den hatte ich noch im Januar gemacht, da war ich noch nicht verletzt. Das kam so im Anfang April. Und ab da war es schwierig mit dem Laufen. Also meine Achillessehne hat sich leider entzündet. Und es ist ja im Reha tatsächlich nicht so, dass man null laufen darf. Man darf schon was machen, aber halt ein bisschen mehr mit Verstand und nicht mehr einfach so, wie ich sonst mache. Ich habe mir auch ein bisschen Hilfe geholt, eine Trainerin, die mich da ein bisschen rauscoacht, wieder mit Krafttraining gezielt und mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Laufplan gibt, der jetzt aber weniger so ein klassischer Laufplan ist, wie man es vielleicht für Wettkämpfe kennt, sondern eher, dass ich mich halt nicht mehr verletze, sondern dass man halt gezielt die Strukturen wieder aufbaut. Und da habe ich mir dann ab und zu mal als Motivation so einen FKT reingeplant, weil mich nervt das tatsächlich extrem, wenn mir jemand sagt, heute bitte nur Zone 2, bla bla bla, das motiviert mich gar nicht. Und ab und zu habe ich wieder mal immer so ein Highlight gebraucht, damit ich überhaupt weiß, wofür ich so einen Reha-Plan mache, um ehrlich zu sein. Mhm.
Also ist so lustig, so ein Reha-Plan und dann steht da halt so als Einheit so eine FKT-Einheit drin für dich in deinem Kopf. Das finde ich sehr lustig irgendwie. Also man meint, das könnte nicht zusammenpassen, aber es passt dann ja vielleicht doch zusammen.
Ja, ich meine, das Gute ist, ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr Strecken angeguckt, die vielleicht noch keine Zeit hatten, weil ich natürlich jetzt auch entsprechend nicht so fit war. Also ich laufe halt natürlich gerade sehr wenig Umfang und nichts mit Geschwindigkeit, also ich bin halt auch nicht so schnell aktuell, deswegen meinen einen Battle, den muss ich noch ein bisschen abwarten.
Jana, wait for it.
Genau, trotzdem finde ich, sind es halt oft einfach wirklich so ein bisschen Highlight-Strecken und auch Sachen, an die ich mich gerne erinnere. Ich bin letztes Jahr auf einem Festival gewesen mit meinem Mann in England und gesehen, das war neben der Isle of Wight so ein Indie-Rock-Festival. Cool. Und eben die Isle of Wight hat sehr viele FKTs und ich so, ah cool, da können wir ja dann abends aufs Festival
und tagsüber, auch eine geile Kombi irgendwie,
tagsüber da laufen gehen. Und das ist auch für mich in meinem Kopf total der schöne Urlaub, weil ich halt zum einen diese Lauferlebnisse habe und coole Routen einfach da gelaufen bin. Ja, und abends dann halt aufs Festival.
Lustigerweise, so hat es auch angefangen, als ich mit dem Christian darüber gesprochen habe, wie wir jetzt das Interview hier vorbereiten. In unserer Küche hängt ein Bild, wo er auf dem Dogville-Festival in Hamburg 2013 ist. Und dann gucken wir bei dein Instagram-Profil an und sehen, ach, guck mal, du warst da auch. Also was für ein Zufall, oder?
Ja, ja, voll. Mhm. Also ich habe meinen Mann nicht übers Laufen, sondern eher über die Musik kennengelernt. Das verbindet uns sehr und wir sind dann so ein bisschen gemeinsam zum Bergsport und zum Laufen gekommen.
Ja, und offenbar hat er jetzt dank dir vermutlich auch viele FKTs. Also wenn man auf seinen Namen geht, weil auf der FKT-Seite sind viele FKTs auch verzeichnet mit dir zusammen und vermutlich auch mit dem Hund Lumi.
Ja. Er hat glaube ich, auch eins, zwei alleine gemacht, aber natürlich schleppe ich ihn immer mit. Also er muss da auch manchmal durch, weil ich natürlich im Urlaub dann schon noch sage, ja, die Strecke möchte ich laufen und dann weiß er halt, an dem Tag muss er auf Lumi aufpassen, er muss mich irgendwo hinfahren und abholen. Also ich darf mir jetzt auch nicht jeden Tag was reinplanen. Aber ich supporte ihn aktuell öfter auf Rennen, weil er ist auch ein deutlich besserer Läufer als ich. Er ist letztes Jahr die 100 Meilen gelaufen, wo ich
beim Zut.
Beim Zut, genau, da habe ich ihn supportet einmal komplett außenrum gefahren und so. Und er darf mich halt dann im Gegenzug mal bei FKT supporten. So,
das ist cool, dass du beide Seiten echt gut kennst, ne? Also die Wettkampfseite und auch als Supporterin und FKT. Aber du sagst, für dich ist FKT trotzdem so das Faszinosum schlechthin.
Ja, ich laufe auch ab und zu mal ganz gern Wettkämpfe. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall immer FKTs lieber laufen. Aber ab und zu ist es natürlich schon auch mal cool, so ein Wettkampffeeling. Ich bin halt eher diejenige, ich laufe gerne so Rennen mit vielleicht 300 Startern oder so. Das ist für mich schon eher das Maximum. Wenn es dann so in Zuttverhältnisse kommt, da bin ich persönlich zu genervt, wenn sich's dann staut. Wir sind einmal den Run-2 zusammengelaufen, dann startet man, dann steht man in der Schlange. Das mag ich wirklich gar nicht. Da müsste ich mich dann ganz krass nach vorne stellen, was ich aber halt dann auch nicht mache zu den Profis. Da habe ich ja auch dann Angst, jemanden aufzuhalten. Aber genau, das ist immer das ein bisschen bei Rennen, was mich nervt. Bei so kleineren Rennen hat man das ja nicht ganz so. Deswegen suche ich mir dann eher mal die aus. Aber vielleicht so 1-2 im Jahr und sonst FKTs.
Entscheiden ist ein gutes Stichwort. Ich habe zum Ende des Podcasts noch ein kleines Spiel vorbereitet, was ich aber auch geklaut habe, genau wie die Anfangsfrage. Und zwar vom Die Zeit-Podcast Alles gesagt. Kennst du den?
Nee.
Da reden die Moderatoren mit einem Gast unfassbar lang und bauen da zwischendurch so Spiele ein. Und das Spiel ist, ich sag dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Also zum Beispiel Gel oder echtes Essen. Und dann sagst du?
Echtes Essen.
Genau, du hast es verstanden. Und dann folgt noch das Spiel Sätze beenden, nur drei. Und das letzte Spiel auf Sätze reagieren, auch auf drei Sätze. Also starten wir mal. Genau, Gel oder echtes Essen haben wir schon, echtes Essen. Mit Stöcken oder ohne Stöcke?
Mit Stöcke.
FKT mit Lumi oder FKT ohne Lumi?
Ohne.
Nachtlauf oder Hitzetag?
Nachtlauf.
Alleine oder mit Crew?
Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich mag beide sehr gerne. Ich glaube, da mag ich mich nicht entscheiden. Mal so, mal so.
Ja, verloren, nein. Spaß, geht weiter. Steil oder flach?
Steil.
Technisch oder flowig?
Technisch.
Courtney oder Tara?
Tara.
100 Kilometer und 200 Höhenmeter oder 50 Kilometer und 2000 Höhenmeter?
Definitiv 50 und 2000.
Cool. Genau, jetzt letzte Vervollständigung. Eine FKT bedeutet für mich?
Mich mit das Beste rausholen, was mir an dem Tag möglich ist.
Der Unterschied zwischen FKT und Race ist?
Nicht kommerziell und einsam.
Ich tue mir das an, weil...
Frage ich mich auch manchmal.
Und jetzt auch auf Sätze reagieren. FKT sind weniger hart als Rennen.
Kann sein, muss nicht.
Ohne Crew keine Chance.
Bei manchen FKTs definitiv.
Navigation ist wichtiger als Fitness.
Mit Fitness kann man einige Navigationsfehler ausbügeln.
Okay, das war es auch schon, das kleine Spiel am Ende. Was mich noch voll interessieren würde, du hast gesagt, du bist jetzt noch in Reha, willst deine Achillessehne irgendwie wieder fit bekommen. Mhm. Aber was wären noch so FKTs, die du ins Auge gefasst hast oder noch fasst? Hast du da irgendwelche Pläne, Vorhaben?
Ich meine, es gibt noch ganz viele auf meiner Liste. Ich habe auch noch so ein paar Besuche bei Freunden, wo ich schon ein paar ausgeguckt habe, die ich noch machen möchte. In Portugal zum Beispiel.
Das wäre dann schon das achte Land. In sieben Ländern hältst du aktuell.
Das stimmt, da war ich noch nicht. Ja, da habe ich eine Freundin, die so eine Surf-Aussteigerin ist, auf eine andere Sportart verrückt. Und da gibt es aber auch tolle Laufstrecken, habe ich gesehen. Aber was mich generell so ganz prinzipiell reizen würde, sind wirklich auch mal auf die längeren Distanzen zu gehen. Wir hatten gerade so beim Spiel die Frage mit Crew. Ich glaube, ich könnte mir auch mal gut vorstellen, vielleicht so einen längeren wirklich mit so einer Support-Crew oder so anzugehen. Das würde mich, glaube ich, auch mal freuen, so ein bisschen so ein Freundetag und ich plag mich.
Wenn ihr das hört, liebe Freunde von Carina, ein gutes Geburtstagsgeschenk.
Oh Gott, muss ich mir da wieder auf.
Und dann so PCT oder so, nehmt euch ein halbes Jahr Zeit.
Ja. Genau, und so Mehrtages-Sachen finde ich auch mal cool. Also vielleicht nicht ganz so hart wie die Terra mit 3-4 Stunden Schlaf. Man kann ja auch durchaus mal vielleicht 6 Stunden schlafen. aber es gibt ja auch sehr viele so Weitwanderwege, wo man dann über Hütten da auch normale Schlafmöglichkeiten hat. Ich glaube, was mir nicht so gefällt, ist so dieses Thema, ich muss draußen schlafen. Das darf man ja auch meistens nicht in den Alpen. Aber wir haben ja eigentlich schon eine sehr gute Hütteninfrastruktur und sich da einen Weg so zu schneiden, dass man halt sagt, man hat ein bisschen längere Etappen als jetzt die Wanderer, aber macht das halt in einer kürzeren Zeit. Also ich hatte schon seit Jahren so ein bisschen diesen München-Venedig-Alpenüberquerung im Kopf. Da habe ich auch so ein bisschen geschaut. Da gibt es keine eingetragene Zeit, aber es gibt so ein echt altbackenes Forum über diesen Weitwanderweg. Und es hat wohl schon mal jemand in 16 Tagen gemacht.
Was wie ich jetzt viele Kilometer sind das?
Über 600.
Ja, und halt ordentlich Höhenmeter.
Ja, es gibt auch so einen Klettersteig dabei. Also es ist schon auch teilweise technischer. Wobei ich finde es jetzt auch nicht so krass. Also es ist jetzt wahrscheinlich im Schnitt so ein Marathon, glaube ich, am Tag. Also es ist jetzt schon für mich eine krasse Herausforderung, aber wenn man jetzt so auf die Premium-Routen schaut, ist es schon noch vertretbar. Das wäre, glaube ich, so mal mein Traum, das irgendwann zu machen. Aber vielleicht fange ich mal mit einer kleineren Alpenüberquerung an, so nach Meran oder so.
Und wenn wir jetzt so 10 Jahre vorspulen, wir haben jetzt das Jahr 2036, wie viele FKTs hast du dann in deiner Liste? Jetzt hast du 105.
Wahrscheinlich nicht gleich mit der gleichen Rate, weil die in meiner Umgebung, da bin ich jetzt schon viele gelaufen. Aber ich glaube, mir wird es auch gar nicht so sehr um die reine Anzahl gehen, sondern auch so ein bisschen drum, einfach besondere Strecken zu finden und vielleicht sich ein bisschen auch Sachen zu suchen, wenn ich wieder gesund bin, die mich mehr herausfordern. Also ich habe nichts gegen kurze Strecken und ich finde die auch richtig lustig. Und wenn ich irgendwo bin und da ist einer, laufe ich die auch weiterhin sehr gerne. Aber natürlich an die man sich länger erinnert, sind natürlich schon auch die Strecken, gerade die einen entweder wegen der Strecke an sich herausfordern oder eben, weil man eine Zeit schlagen möchte. Und da hoffe ich, dass ich noch einige Herausforderungen finde, die eine oder andere Art.
Du kannst ja auch Strecken anlegen, ne? Also ich glaube, du hast erst 2 selbst angelegt, ne?
Ja.
Aber das wäre ja auch noch so eine Sache, wenn du sagst, hey, hier ist voll die schöne Strecke und die gibt es noch gar nicht auf der FKT-Seite. Könntest du ja auch dazu beitragen, dass es noch breiter gefächert wird.
Tatsächlich bin ich da ein bisschen zurückhaltend, gerade weil ich auch so viele laufe. Also es gibt eine Frau, die, glaube ich, auch führt. Und die ist eine wahnsinnig tolle Läuferin, macht auch sehr technische Strecken, die Erin. Aber die legt halt auch sehr viele selbst an. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht so viel Lust, eine Strecke anzulegen und dann die Zeit zu setzen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Gerade wenn man dann so viele hat auch, finde ich das ein bisschen merkwürdig. Aber es gibt halt auch schon so viele. Also ich bin auch so ein bisschen dafür, dass man halt eher schaut auf die Qualität der Strecken, weil das sollte halt wirklich so eine Datenbank sein der besten Strecken weltweit. Und die meisten sind es auch. Ich hatte bisher bei allen FKTs, würde ich sagen, 2 absolute Fails, wo ich wirklich sagen muss, da haben Leute einfach ihre Trainingsstrecke eingegeben. Und das finde ich auch wirklich schade, dass man dann andere Leute drüber jagt. Also,
weißt du noch, welche das waren?
Das war eine, da hat man einerseits zwar schon so einen Mittelgebirgs schönen Weg gehabt, aber dann hat die kilometerlang so einen Abstecher zu einem Hotel gehabt, über eine Bundesstraße.
Da hat auch jemand im Urlaub so
ja, die Strecke absolut. Und ich war dann auch so, ich dachte mir, das ist jetzt nicht dein Ernst, ich fahre auf so eine 100er, also es war so eine 100 km/h Autostraße und da gab es keinen Weg, also du musstest da rechts, also wie die Fahrradfahrer halt laufen. Dann bin ich da mit einer Freundin auch noch 3 Kilometer, sind wir da gelaufen, sie hat nur geflucht, ich war dann so, ja, jetzt will ich aber auch diesen FKT haben. Und bin da halt dann weitergelaufen und dann kam man halt wirklich bei diesem Hotel raus. Ich dachte, nicht dein Ernst. Und bei der Strecke habe ich das, da habe ich dann auch das Feedback drunter geschrieben und habe auch geschrieben, also sorry, in der Gegend gibt es noch andere, lauft lieber die anderen, wenn ihr das seht. Also ich habe sogar gesehen, es hat noch einer gelaufen, der hat auch das nicht so toll gefunden. Ich weiß nicht, ob er meinen Kommentar vielleicht nicht gesehen hat, aber.
Aber voll sinnvoll, diese Kommentarfunktion.
Ja, genau.
Die andere Strecke war dann auch so eine Trainings, ja, okay.
Ja, die war quer über die Skipiste hoch und ich dachte mir, also es war halt weder schön noch irgendwie, also es war halt, wenn ich irgendwie Höhenmeter sammeln will, so bei unserem Hausberg in Garmisch, das mache ich manchmal ganz gern so zum Trainieren, das ist halt eine Forststraße hoch, aber es ist halt weder schön noch spannend. Mhm. Sowas würde ich halt nicht bei FKT einstellen. Mhm. Also
ich finde, in Garmisch könnten noch einige etabliert werden. Und ich habe von Freundinnen schon gehört, dass eventuell die eine oder andere Strecke noch angelegt wird. mal schauen. Finde ich spannend. Es könnte ja echt voll das Trendthema werden. Also ich finde, es hat Potenzial. Aber noch ist es schon echt nischig. Ja. Aber spannend. Du bist ja so ein bisschen dann die Pionierin. Und deswegen vielen Dank, dass du jetzt mal darüber berichtet hast, erzählt hast, Einblicke gegeben hast. Mal schauen, ob viele Frauen nachziehen werden.
Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja.
Danke, Carina, dass du da warst.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.